Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Stehen Sie auch fasziniert, fassungslos wie ich vor diesem Phänomen KI, künstliche Intelligenz, was die Maschinen jetzt alles können und was sie alles können werden in Zukunft. Auch die Literatur ist davon betroffen. Und insofern habe ich erwartungsvoll zu dem Buch eines Romanciers gegriffen, der uns eine kurze Geschichte der künstlichen Intelligenz erzählt. So heißt das Buch von Michael Wildenhain, der Berliner Schriftsteller. Viele bekannte Werke gibt es von ihm, Prosa, Lyrik, Theaterstücke und jetzt eben dieses Sachbuch, sein erstes übrigens. Wir lassen uns einführen in die KI von Michael Wildenhain. Er ist zu Gast in dieser Lesart. Willkommen dazu. Wir haben jetzt gleich einen studierten Informatiker, Mathematiker und Wirtschaftsingenieur. Von all dem verstand Michael Wildenhain echt viel, bevor er einer der angesehensten deutschen Schriftsteller wurde. Mit vielen preisgekrönten Romanen. Zuletzt war er bei uns mit Der Erfindung der Null, ein Krimi mit Mathe-Einschlag. Eine gewisse Kombinationsgabe könne dabei nicht schaden, hat er damals gesagt, ja, hier bei uns im Studio. Und diese Fähigkeit wäre jetzt wohl auch ganz gut bei Michael Wildenhains erstem Sachbuch. Eine kurze Geschichte der künstlichen Intelligenz. Guten Morgen, willkommen, Herr Wildenhain.
Ja, guten Morgen. Ich freue mich, wieder hier zu sein.
Ich sag's lieber gleich. Bei all den Wissensgebieten, auf denen Sie sich auskennen, war ich in der Schule also die letzte Flasche. Reden Sie mit mir, wenn wir's aufs Technische kommen, also bitte wie mit jemand, der so gerade bis zum Bruchrechnen einigermaßen kam. Aber erstmal vielleicht, wie kamen Sie denn jetzt drauf, dieses Buch zu schreiben? Weil ja die Debatte um KI, ChatGPT, die Welt durchfegt wie sonst was.
Also der unmittelbare Auslöser war natürlich in der Tat die Debatte um ChatGPT beziehungsweise die Indienstnahme, wenn man so will, und die Überlassung an die Öffentlichkeit. So ist diese Idee geboren, aber der Gegenstand interessiert mich schon weit länger. Also man könnte fast sagen, genauso lange wie mein literarisches Schreiben. Ich habe 1981 angefangen, Informatik zu studieren, damals noch im Nebenfach. Da war ich in Philosophie immatrikuliert und hatte als Nebenfächer Informatik und Linguistik. Damals wurde noch mit Lochkarten operiert beim Programmieren. Und man hat noch sowas gegründet wie Anti-Computergruppen an der Uni.
Anti-Computergruppen.
Aber nichtsdestotrotz hat mich schon damals, und zwar eben von der Philosophie her kommt, das Gebiet künstliche Intelligenz sehr stark interessiert. Und es hat mich begleitet durch mein Leben und insbesondere bei meinen beiden Abschlussarbeiten dann in Informatik, die sozusagen diese Diskussion, jetzt nicht ChatGPT, die habe ich vor, sagen wir mal, 15, 20 Jahren geschrieben, es waren zwei. Also schon damals hat mich die philosophische Diskussion um künstliche Intelligenz und die Frage, inwieweit Maschinen intelligent sein können, dürfen, müssen, werden, sehr interessiert.
Ich meine, jetzt lernt alle Welt kennen. Ich meine, es sind noch keine zwei Jahre her, als ChatGPT an den Start ging und was die Maschinen jetzt schon zu leisten imstande sind, ist doch unglaublich. Oder nur für uns Laien, sagt jemand wie Sie, ja, geht.
Ist eigentlich logisch. In meinem Buch wird die These vertreten, oder ich mache die These stark, dass von Intelligenz zu reden im Kontext künstliche Intelligenz nicht besonders sinnvoll ist. Weil der Maßstab ist ja immer die allgemeinmenschliche Intelligenz und das, was Menschen in der Lage sind zu leisten, noch, die Zukunft kennt keiner, ist letztlich anders als das, was Maschinen in der Lage sind zu leisten. Trotzdem ist es auf bestimmten eng umrissenen Gebieten durchaus so und es wird zunehmend mehr, also diese eng umrissenen Gebiete werden zunehmend mehr, dass Maschinen Erstaunliches leisten und die Menschen in diesen Spezialbereichen durchaus übertreffen.
Sie legen Ihr Buch ja durchaus literarisch an. Es ist aufgebaut wie ein Theaterstück in drei Aufzügen und am Anfang treten zwei berühmte Figuren auf. Der Homunculus aus Goethes Faust II und der künstliche Mensch, das Monster aus Mary Shelleys Frankenstein. Was lässt sich denn mit den beiden schon so zeigen für das Verständnis dieses komplexes KI?
Also der Grund für den Auftritt liegt letztlich darin, dass ich so etwas versuche wie eine exemplarische kulturgeschichtliche oder auch ideengeschichtliche Historie der künstlichen Intelligenz. Und zu dem Zeitpunkt von Goethe und Mary Shelley war an die technischen Lösungen noch überhaupt nicht zu denken. Aber Sie ahnen, wenn man so will, schon etwas voraus. Und zwar bei Goethe ist es so, dass der Homunculus nur in einer Phiole aus Glas existiert, insofern keinen Körper hat und auch nicht mit der Welt in wirklichen, also 1:1 Kontakt treten kann. Und das ist ein Aspekt, der auch in der späteren Diskussion von großer Relevanz ist. Und bei Mary Shelley findet man zum einen die gesamte moralische Diskussion, also die Angst vor den künstlichen Wesen, die unter Umständen nicht nur die Welt, sondern auch uns beherrschen. Denn das Monster, das am Anfang noch gar nicht das Monster genannt wird, also dieses künstliche Wesen von Dr. Frankenstein geschaffen, will ja dann den Schöpfer vernichten und letztlich auch weitere, seine Familie und weitere Teile der Welt sozusagen. Und diese beiden Aspekte spielen in der späteren künstlichen Intelligenzdiskussion immer wieder eine Rolle. Die hat ja verschiedene Wellen erlebt. Und diese Wellen sind durchaus miteinander zu vergleichen, auch wenn die technischen Möglichkeiten weit fortgeschritten sind.
Sie machen dann einen historischen Abriss der Forschung mit vielen berühmten Namen. Mit dem einen habe ich schlimmste Schulerinnerungen, die Boolesche Algebra und oder nicht formalisierte Aussagenlogik, wie mit 0 also und 1. Das kommt jetzt wieder vor inmitten eines, würde ich mal sagen, höheren Mathematikgebäudes. Und ehrlich, Herr Wildenhain, ab dann habe ich kaum noch was geblickt. Mit Konnektionismus, Perzeption, zentral ist ein Begriff Emergenz, um das alles mit der KI überhaupt zu begreifen. Vielleicht nehmen wir mal diesen einen Begriff. Was ist das Emergenz?
Also Emergenz ist landläufig etwas, das sich leicht umschreiben lässt, und zwar mit einem Satz: Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Das ist die Behauptung, die in dem Begriff Emergenz steckt. Aber bevor ich zur Emergenz komme, die in der Tat einen zentralen Platz in meinem kleinen Büchlein einnimmt, durchlaufe ich ja sozusagen die gesamte Geschichte der künstlichen Intelligenz, und die anderen Begriffe, die Sie genannt haben, die sind teilweise eher nebenrangig. Man kann sie auch überspringen, wenn man möchte. Aber ich beschäftige mich notwendigerweise mit den zwei großen Ausrichtungen, die in der Forschung vorgelegen haben, nämlich zunächst Kognitivismus. Die These ist, das Gehirn ist ein Digitalcomputer, hat sich als Irrtum erwiesen, soweit man bisher weiß. Man hat auch keinen gefunden, wenn man in die Köpfe geguckt hat. Und der zweite Begriff ist Konnektionismus, ist eigentlich die ältere Ausrichtung der Forschung und bedeutet so viel wie: Wir versuchen eine Annäherung an den Bau des Gehirns. Also wir schaffen ein Netz von ganz vielen kleinen Einheiten, so wie im Gehirn, wo unsere Neuronen miteinander interagieren. Und das wird den Durchbruch bringen. Das hat in der Tat zu den Phänomenen geführt, die wir jetzt unter ChatGPT und weiteren kennengelernt haben.
Aber nochmal, wie läuft das denn hin zu dieser Emergenz? Die kommt ja dann später auch, also sagen wir in der Schlusskurve ihrer Geschichte, mit der These, dass es in diesem Sinne gar keine künstliche Intelligenz geben könnte, die mit eigenem Bewusstsein das Ruder übernimmt. Und da hat Emergenz eben auch wieder ganz
Da hat Emergenz eine absolute Hauptrolle, und sie ist ja sozusagen auch der Einstieg in den dritten Teil. Aber davor beschäftige ich mich sehr wesentlich mit den Dingen und dann eben wissenschaftlich oder wissenschaftlich-philosophisch mit den Dingen, die schon bei Goethe und Mary Shelley auftauchen. Das heißt, Intelligenz, menschliche Intelligenz ist ohne menschlichen Körper nicht denkbar. Und Maschinen haben halt keinen Körper in der Form wie wir. Also man kann das sehr schön an Säuglingen sehen. Säuglinge interagieren, bevor sie sprechen können, und sie tun das mit Hilfe ihres Körpers. Und sie sind auch da schon zu großen Intelligenzleistungen fähig, zum Beispiel Mustererkennung, das heißt Gesichtserkennung. Also mein einer Enkel ist gerade mal ein halbes Jahr alt, und als er das Passfoto seines älteren Bruders am Kühlschrank gesehen hat, hat er dieses Passfoto angelächelt, weil er ihn erkannt hat. Das ist bei Maschinen sehr viel schwieriger zu bewerkstelligen. Und der Grund ist letztlich, dass sie keinem Zweck folgen. Also der kleine Enkel will natürlich immer zu den ihm vertrauten Personen, insbesondere zu Mama. Und das wollen die Maschinen nicht unbedingt. Ich sage dann aber, also es gibt noch weitere Argumente gegen das Postulat, dass Maschinen eine Intelligenz, und zwar eine starke Intelligenz, entwickeln können, die der allgemeinmenschlichen entspricht. Da kommen noch weitere Argumente, aber ich lande dann bei der Emergenz und sage, eigentlich ist das nur denkbar, wenn sozusagen aus dem komplexen Zusammenschalten vieler Entitäten, vieler Elemente etwas erwächst, das sozusagen mehr ist als die Summe der Teile. Und dazu sage ich, das wäre ein Wunder, denn wo soll es herkommen?
Am Ende denkt man, man kann sich ein bisschen locker machen. Man muss sich nicht so viel Angst haben. Aber dann liest man wie letztes Jahr, dass Hunderte von KI-Cracks weltweit eine Petition unterschrieben haben, die unbedingte Kontrolle verlangt, wenn nicht droht eine Katastrophe und der menschliche Untergang durch die KI. Sowas macht mir schon Angst. Ihnen scheint es gar nicht.
Naja, also missbräuchliche Nutzung ist immer möglich. Also es gab auch große Petitionen zu Recht und die sollten auch eigentlich wieder mal auftauchen gegen Atomwaffen und Ähnliches. Wenn man eine Technik hat, die weitreichende Folgen haben kann, dann, und das ist künstliche Intelligenz in jeder Hinsicht, gar keine Frage, und dann ist es, dann birgt das eine Gefahr. Aber es ist sozusagen die Gefahr des Missbrauchs. Also ich schreibe in meinem Buch, wenn die künstliche Intelligenz verbunden ist mit den Türen des Hochsicherheitslabors, dann kann sie die Türen des Hochsicherheitslabors öffnen. Wenn sie damit nicht verbunden ist, dann wird es schwierig für eine KI. Das ist schon bei Alan Turing so, der sozusagen der Vater, wenn man so will, des Computerzeitalters ist. Der sagt zwar, der Computer ist im Prinzip jede Maschine, weil man alles programmieren kann. Aber wie wir selber wissen, wenn das Kabel zwischen Laptop und Drucker nicht steckt, dann ist zwar der Laptop ein virtueller Drucker, aber drucken tut er nicht.
Auch in der Literatur und der Buchbranche wird ja heiß diskutiert, wie stark die KI hier eingreifen wird. Werden wir noch Korrektoren brauchen? Werden wir noch Übersetzer brauchen? Wann kommt der erste maschinengeschriebene Roman? Was sagt der Romancier Michael Wildenhain zu solchen Spekulationen?
Gehe ich in meinem Buch nur kurz drauf ein, aber habe ich natürlich eine Meinung zu. Es wird so sein, dass Gebrauchstexte mehr und mehr von Maschinen übernommen werden, vor allem wenn sie sich an Mustern orientieren. Ja, also wenn wir jetzt zum Beispiel das überübernächste Piratenbuch haben für Kinder zwischen 5 und 8. Es gibt schon sehr viele Piratenbücher, die stehen im Netz, die sind greifbar und insofern wird es nicht besonders schwierig sein, für eine künstliche Intelligenz ein weiteres Piratenbuch zu entwickeln oder zu schreiben. Das meine ich mit Gebrauchsliteratur, ja, Ankündigungstexte. Also bevor ich das Buch geschrieben habe, habe ich mit einem Freund zusammen Versuche gemacht. Wir haben ChatGPT aufgefordert, ein Abstract zu schreiben, eine Gliederung und einen Werbetext zu eben diesem Buch. Das sind immer die Dinge, die man erwartet. Also es ist sozusagen stark klischiert.
Aber was sind okay so?
Nee. Also ich konnte damit wenig anfangen, aber es war sozusagen extrem orientiert an der aktuellen Diskussion, ja. Mhm. Also in der Gliederung kam natürlich autonomes Fahren und Ähnliches vor, all die Dinge, die heiß diskutiert werden in der Anwendung, aber für mich ging es ja mehr um die philosophischen Fragen.
Ich meine, das Bedürfnis darüber zu reden, zu reflektieren über diese KI-Revolution ist riesengroß. Als ich die Ankündigung für Ihr Buch las, habe ich sofort gesagt, her mit dem Mann. Klingelt bei Ihnen jetzt auch öfter das Telefon, öfter als beim Romancier? Endlich einer, der es uns erklärt?
Ich habe eher den Eindruck, dass das langsam anläuft, aber es läuft an und meine Erklärung dafür ist, dass der Respekt doch recht groß ist vor dem Thema und dann auch vor dem Buch.
Beim nächsten Roman rufen wir jedenfalls auch wieder an. Eine kurze Geschichte. Der künstlichen Intelligenz, das ist das neue Buch von Michael Wildenhain bei Klett-Cotta erschienen mit 120 Seiten für 16 Euro. Schönen Dank Ihnen, Herr Wildenhain, für einen Besuch bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Ja, und schöne Ostern.
Danke, wünsche ich auch.
Deutschlandfunk Kultur, Buchkritik.
Ein Sachbuch wollen wir uns anschauen, verfasst von dem Soziologen Simon Schaub, ein noch junger Wissenschaftler, Anfang 30, an der Universität Basel, forscht er zur Transformation der Arbeitswelt, der Digitalisierung und der ökologischen Krise. Jetzt gibt es ein neues, umfangreiches Buch von ihm, Stoffwechselpolitik, Arbeit, Natur und Zukunft des Planeten. Was wir hier lesen, weiß unsere Kritikerin Nina Scholz, sie ist im Studio, ich grüße Sie.
Hallo.
Stoffwechselpolitik, dieser Begriff ist mir völlig neu. Was versteht denn Simon Schaub darunter?
Ja, genau. Also erstmal könnte man ja denken, er meint damit den Stoffwechsel des Körpers, so wie wir das aus dem Biologieunterricht kennen. Das meint er aber nicht, sondern er bezieht sich auf ein Zitat von Karl Marx. Und für den war Arbeit der gesellschaftliche Stoffwechsel mit der Natur. Und indem er das Zitat zum analytischen Kern seines Buchs macht, nimmt er eine wichtige Verschiebung vor in der Art, wie wir über ökologische Krise reden können. Nämlich er bezieht Natur und Arbeit aufeinander. Und also mir zumindest ist das bis jetzt ziemlich neu, weil Produktion und Arbeit auf der einen Seite und Natur und Ökologie auf der anderen Seite werden ja immer eher wie Gegensätze behandelt. Und ja, da bringt Simon Schaub einfach einen ganz neuen Ansatz rein.
Und wie setzt er diesen Ansatz nun um? Wie baut er da sein Buch drauf auf?
Ja, das ist total interessant. Also eigentlich erzählt er im Grunde die Geschichte des industriellen Kapitalismus, also vom Dreiecksklavenhandel über Steinkohle, Erdöl bis hin zum Bauen mit Beton heute nochmal neu, aber als Geschichte der Stoffwechselpolitik. Und da wird relativ schnell klar, dass Natur und Arbeit zwei Gemeinsamkeiten haben, nämlich sie müssen immer wieder aufs Neue nutzbar gemacht werden. Ausgebeutet, könnte man auch sagen. Und sie haben einen Eigensinn. Das heißt, sie verhalten sich nicht immer so, wie sich die, die das nutzbar machen, gerne wollen. Das klingt jetzt erstmal total theoretisch, deswegen vielleicht mal ein praktisches Beispiel aus dem Buch. Also in Schaubs Geschichtsschreibung sind zum Beispiel die Orte, an denen Steinkohle abgebaut wurde. Ruhrgebiet zum Beispiel. Orte der ökologischen und sozialen Krisen. Und also er beschreibt die als zerstörte Landschaften mit krankmachenden Bedingungen, rebellischen Arbeitern. Aber eben diese Bergarbeiter, die kämpften nicht nur gegen ihre eigene Nutzbarmachung und die mussten ja auch die Natur nutzbar machen, also die Steinkohle abbauen, sondern die hatten auch eine Machtstellung im Produktionsprozess. Das heißt, die konnten durch Streiks alles lahmlegen, was danach gekommen ist. Und dadurch entstand zum Beispiel das, was Schaub die Institutionalisierung des Stoffwechselpolitik nennt, nämlich die Entstehung der Gewerkschaften, der Arbeitgeberverbände, der Tarifverhandlungen, so wie wir das heute noch kennen. Und anhand von diesem kleinen Beispiel, von denen gibt es wirklich zahlreiche im Buch, zeigt Schaub ganz eindrücklich, wie widersprüchlich diese Nutzbarmachung von Arbeit und Natur ist. Weil ich kann mir vorstellen, dass die Eigentümer der Steinkohlegruben sich das dem Prozess anders vorgestellt hätten.
Aber das heißt, er analysiert vor allem so industrielle Zyklen. Wie ist das denn, wie gesagt, auf der Art, auf der Seite der Nutzbargemachten, also der Privatpersonen? Ich meine, wir verbrauchen auch Ressourcen, wir produzieren auch Treibhausgase. Spielt das eine Rolle bei ihm?
Nein. Also das Problem liegt einfach woanders und das zeigt Schaub auch sehr gut. Also 100 Unternehmen sind für 71% der Emissionen verantwortlich. Da zeigt er deutlich, wo das Problem eigentlich liegt. Aber das heißt nicht, dass er sich nicht mit dem Konsum beschäftigt, aber eher als Folge von Produktion. Also zum Beispiel auch mal ein konkretes Beispiel. Das Auto als Massenprodukt wurde von Ford gepusht. Es hat den zum Massenkonsum geführt, zu Wohlstand, aber eben auch zu dem hohen Energieverbrauch, den wir heute kennen. Oder zum Beispiel SUVs, die sind ja sowas wie der Zankapfel der Klimakrise. Darf man die fahren, darf man die nicht fahren? Das ist aber moralische Diskussion. Und Schaub fragt eben, warum fahren denn so viele Leute SUVs? Und zeigt, nach der Ölkrise in den 70ern wurde Öl eben immer teurer. Also hat der US-Kongress die Autohersteller verpflichtet, die Kraftstoffeffizienz ihrer Fahrzeuge zu verdoppeln. Und in der Folge wurden kleine Fahrzeuge immer teurer. Und Trucks wurden ausgenommen. Trucks sind SUVs und SUVs sind der Goldesel der Automobilindustrie.
Ich meine, so die Debatte um die ökologische Krise dreht sich ja schon ziemlich im Kreis. So alle in Politik und Wirtschaft sagen, wir müssen was tun, aber alle halten eben so am Wachstumsgedanken fest und die Emissionen steigen und steigen. Bietet denn der Simon Schaub so eine Perspektive, dass sich in Zukunft wirklich mal was ändert?
Ja, da hat er auch so einen Perspektivwechsel drin. Also er plädiert für eine Politik der lustvollen Nutzlosigkeit und meint damit die positive Akzeptanz, dass wir Arbeit und Natur nicht mehr so ausbeuten können wie bisher. Jetzt ist es nicht so ein neuer Gedanke, also dass der kapitalistische Wachstum irgendwie der Verursacher der ökologischen Krise ist, das kennen wir alle schon. Aber er überlegt auch, wie können wir was verändern? Und ein zarter Ansatz, den er zum Beispiel hat, ist ein aktuelles Beispiel, das wir ja gerade auch haben, wo Fridays for Future mit den Beschäftigten der ÖPNV-Betriebe auf die Straße gehen und streiken und quasi sich die Arbeitsbedingungen sollen sich dadurch verbessern, aber auch der Nahverkehr ausgebaut werden.
Simon Schaubs Buch ist mit über 400 Seiten ein richtiges Werk, kann man sagen. Erscheint im großen Publikumsverlag bei Suhrkamp. Ist es denn auch für ein großes Publikum geschrieben, jenseits so der wissenschaftlichen Experten?
Ja, ich finde eigentlich schon. Also es ist jetzt nicht total voraussetzungsfrei, aber er schreibt wirklich sehr anschaulich, sehr gut. Und ich habe das wirklich gelesen wie einen spannenden Roman. Und ich glaube, dass Menschen wie ich, die sich vielleicht schon mit der Geschichte des Kapitalismus beschäftigt haben, hier nochmal was ganz Neues finden, wie sie politische Schlüsse zur ökologischen Krise ziehen können. Aber ich kann mir zum Beispiel auch vorstellen, dass die jungen Menschen, die sich gerade so mit der Klimakrise auseinandersetzen, aber vielleicht bisher noch nicht so viel mit Arbeit und Produktion, dass die hier einfach einen total spannenden Aspekt finden. Und ich glaube, wenn die das gelesen haben, kleben die sich vielleicht weniger auf die Straße und gehen mehr auf Beschäftigte zu.
Danke Ihnen. Nina Scholz über Stoffwechselpolitik, Arbeit, Natur und Zukunft des Planeten. Das Buch von Simon Schaub, jetzt bei Surkamp erschienen, mit 422 Seiten für 24 Euro.
Straßenkritik.
Mein Name ist Tanja Petereit. Ich habe ein Buch gelesen vor kurzer Zeit von Jamie Ford, The Hotel on the Corner of Bitter and Sweet. Es geht um einen chinesischen Jungen, der mit seinen Eltern nach Seattle geflohen ist, als auch um die Japaner, die gleichzeitig nach Seattle geflohen sind. Und die hatten eine Hasssituation zueinander. Und ein Chinese durfte nicht mit Japaner zusammen sein und umgekehrt genauso. Und aus dieser Hasssituation entsteht eine Liebesgeschichte der beiden Protagonisten, Mädchen und Junge, wobei sie Japanerin ist und er Chinese. Und sie treffen sich dann nach ganz vielen Jahren irgendwann in New York wieder, da sind sie aber beide schon alt. Und das hat mich sehr berührt.
Aus Berlin kommen in dieser Woche und der nächsten unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen. Auch Tanja Petereit war dabei und empfiehlt uns dieses Buch, Hotel on the Corner of Bitter and Sweet, einen schon älteren Bestseller des US-Amerikaners Jamie Ford. Die amerikanische Ausgabe kann man im Netz bestellen, als Taschenbuch mit rund 400 Seiten für 9 Euro. Im Deutschen ist der Roman unter dem Titel Kaiko im Berlin Verlag erschienen, auch als Taschenbuch, leider derzeit vergriffen, aber es gibt antiquarische Exemplare bei mehreren Anbietern.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Mein Name ist Moritz Rinke, Dramatiker und Schriftsteller. Vor vielen, vielen Jahren, da hatte ich gerade meinen Führerschein gemacht und hatte eine 2CV-Ente und fuhr mit meinem besten Freund an die Côte d'Azur. Unser erster großer Trip. Und er hatte irgendwie wahnsinnig schrecklich schlaue Bücher dabei. Und ich dachte, ja, muss ich auch ein Buch mitnehmen, und lief hoch zu meinen Eltern und griff aus dem Regal das Buch Stiller von Max Frisch. Da ging es, wie ich dann später in dieser 2CV-Ente auf Isomatten in Erfahrung bringen konnte, um Ehe. Damit hatte ich eigentlich nicht so viel zu tun. Las dieses Buch von einer sehr kapriziösen Julika, die mit einem Stiller verheiratet war, der aber nicht mehr Stiller sein wollte. Zwischenzeitlich Mr. White hieß. Mir gefiel das, wie der Frisch schrieb, sehr. Von dem Thema verstand ich nicht so viel. Jahre später, als ich dieses Buch öffnete und der Côte d'Azur-Sand herausrieselte, hatte ich schon eigene Liebesprobleme und Liebeskummer und entschied mich, einen Brief an Max Frisch zu schreiben, um ihm um Rat zu fragen. Das war schon, da studierte ich in Gießen, 1989, schrieb einen langen Brief an Max Frisch, den ich an den Surkamp Verlag schicken wollte. Und dann lief ich zum Postkasten in Gießen, Gießen-Wieseck, und auf der Landstraße war ein Kiosk und da stand oben Frisch gestorben auf einer Zeitung. Und dann konnte ich meinen Brief nicht mehr einwerfen. Dann hatte ich eine Lesung in Berlin, Jahre später, auf dem Theatertreffen, mein erstes Theaterstück. Mein Professor brachte Marianne Frisch mit, die Frau von Max Frisch. Und die organisierte dann dieses Theaterstück nach Zürich, wo es aufgeführt wurde. Und so schloss sich langsam dieser Kreis mit Max Frisch. Aus dieser Begegnung mit Marianne Frisch wurde dann eine wirkliche Freundschaft. Frisch wurde der Autor meines Lebens, weil ich eben nicht nur Stiller dann gelesen habe, sondern seine Tagebücher, Notate. Ich merkte an Max Frisch, dass Literatur etwas ist, was hellwach ist, das mit Formen spielt. Er war ja auch Dramatiker, eben auch schrieb Tagebücher. Also ich verliebte mich in Max Frisch und muss sagen, dass dieser Griff damals in das Buchregal meiner Eltern der beste Griff in ein Buchregal meines Lebens war.
Stiller in der Ente von Moritz Rinke, dem Schriftsteller und Dramatiker, wurde der schon klassische Roman von Max Frisch zum Buch seines Lebens. Ausgaben in allen Formen im Surkamp Verlag.